Das muss man schon als die fundamentale Veränderung begreifen. Wir haben eine enorme Rechtsverschiebung des Landes seit der letzten Wahl von 2021. Und die AfD ist der ganz große Gewinner dieser Wahl. Und sie jagt die Union mit genau der Politik der ausgestreckten Hand.
Also wir sind in den USA mitten in einer aktiven Verfassungskrise und vielleicht sind wir sogar schon jenseits einer Verfassungskrise, weil Verfassungskrise, das Wort, impliziert ja, dass die Verfassungsordnung noch irgendwie existiert.
Also ich würde sagen, ja, bei der nächsten Pandemie müsste man im Sozialen weniger regulieren, aber dann eben woanders mehr und das würde auch wieder Folgen haben.
Blätterpodcast, der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Hallo und herzlich willkommen zum Blätterpodcast, der Podcast mit Beiträgen zum Blätterheft vom März. Mein Name ist Karin Gothe und ich freue mich sehr, dass heute zwei kluge Menschen aus der Blätterredaktion dabei sind, nämlich die Geschäftsführerin und Redakteurin Annette Mengel und der Redakteur Albrecht von Lucke.
Hallo
ihr beiden.
Hallo Karin.
Hallo Karin.
Schön, euch wiederzusehen und zu hören.
Immer schön.
Schön auch, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dabei seid. Und gleich könnt ihr hier wieder Interviews mit drei Autoren aus dem aktuellen Heft hören. Das sind diesmal Albrecht von Lucke, der hier schon sitzt. Der wird den Ausgang der Bundestagswahl kommentieren. Wir sprechen über die Herausforderungen, die künftige Regierung im Inneren und im Äußeren meistern muss. Den Umgang mit der AfD, aber auch die neue geopolitische Situation Deutschlands zwischen Trump und Putin. Annika Brockschmidt kommt an und spricht mit mir über die Verfassungskrise in den USA. Darüber, wie es sein kann, dass US-Präsident Donald Trump dabei ist, fast ungehindert eine der ältesten Demokratien der Welt in einen autoritären Staat zu verwandeln. Und dann erinnert sich Antje Schrupp hier mit mir an die Corona-Pandemie, die vor 5 Jahren ausbrach und die unser aller Leben veränderte. Sie sagt, die Zeit ist reif für eine wirklich gründliche Aufarbeitung, und zwar in allen Aspekten, jenseits von Schuldzuweisungen. Ja, diese absolut lesenswerten Texte dieser drei Gesprächspartner findet ihr natürlich auch im Märzheft. Annette und Albrecht, welche Texte aus dem Märzheft würdet ihr denn noch besonders empfehlen?
Ja, ich komme gleich dazu, aber weil ich ja gleich wieder weg bin, vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte auch von mir.
Du kommst dann nachher nochmal am Anschluss.
Ich komme hin. Stimmt, ich komme nochmal kurz für einen Ausblick, aber ihr besprecht ja gleich nochmal ausführlich die Bundestagswahl. Ein paar Worte wollte ich auch sagen, wenn wir hier schon zusammensitzen. Also das Erste ist natürlich, dass das AfD-Ergebnis nicht nur im Osten, sondern eben auch im Westen, weil allein im Osten hätten sie nicht so gut abgeschnitten insgesamt, natürlich eine totale Katastrophe ist. Und das wird vor allem auch mit dem Blick auf die kommenden Wahlen nächstes Jahr in Ostdeutschland uns wirklich noch vor viele Probleme stellen. Da werden wir auch einfach die nächsten Monate natürlich und die nächsten Jahre weiter uns mit beschäftigen müssen. Dann vielleicht noch ein Punkt noch zur Wahl. Ein Symbolbild war ja gestern die Sitzung von CDU, CSU, wo da einfach 6 Männer sitzen am Tisch, keine Frau dabei. Und es kommt ja noch schlimmer. Im ganzen Bundestag sind inzwischen nur noch weniger als 1/3 Frauen vertreten. Und das finde ich echt ein Problem. Und es macht mir als Frau große Sorgen. Alte Herren, fast nur weiße Männer, wenig Zugezogene und wenig Kinder von Zugezogenen im neuen Parlament. Das lässt viele blinde Flecken befürchten im neuen Bundestag. Und dann komme ich jetzt doch auch zu meinem Text. Nämlich ein blinder Fleck, der ja wahrscheinlich allen, die irgendwie noch in die Zukunft denken, aufgefallen ist, ist die Klimafrage, die ja im Wahlkampf leider so gut wie gar nicht vorkam. Und wir haben dazu einen Text, und zwar von Jürgen Schäffran, der sich mit der kommenden Klimakatastrophe, wie kann man damit umgehen? Also im letzten Jahr eigentlich hätte das Thema sein müssen, ne? Rasant schmelzende Eisflächen, drohende Meeresspiegelanstiege, Unwetter in vielen Regionen im letzten Jahr und die Waldbrände noch kurz vor der Wahl in Kalifornien. Und all das hat nicht dazu geführt, dass das Thema wurde. Wir schauen mit dem Geografen Jürgen Schäffran in der aktuellen Märzausgabe auf mögliche negative Kipppunkte, die das Klimasystem insgesamt zum Kippen bringen könnten, indem sie sich gegenseitig verstärken. Er beleuchtet die wissenschaftliche Diskussion dazu und macht aber vor allem auch deutlich, es kann auch und es gibt auch positive Kipppunkte. Also Verstärkereffekte, wie er es nennt, diese müssten wir erkennen und nutzen. Und da sagt er von der Landwirtschaft über Ernährung, über Energieerzeugung bis zu Transport und Finanzen. Also lest da rein, Jürgen Schäffran, der Text heißt Wege aus der Polykrise, wie wir den negativen Kipppunkten positive entgegensetzen können.
Danke, Annette. Albrecht.
Ja, es ist wieder nicht leicht, wie so oft, einen Text herauszusuchen. Und insofern muss ich eigentlich gleich wieder zwei nehmen. Aber da du Annika Brockschmidt,
du,
und ich mache es ja schnell und ich will das auch gar nicht, ich werde mich auch nicht lange dran aufhalten. Da Annika Brockschmidt gleich kommt, will ich trotzdem noch den und ihren großen Text darstellen wird zur Frage des Staatsstreichs, des digitalen Putsches von Elon Musk, ist trotzdem ein zweiter Text im Kontext. Da wir ohnehin ein ganz, ganz stark den Blick auf den US, auf die US-Situation beschäftigtes Heft sind, ist der zweite Text auch von ganz großer Bedeutung. Das ist von den vielleicht wichtigsten gegenwärtigen US-amerikanischen Politologen, vielleicht sicherlich am meisten diskutierten, Steven Levitsky und Lucian Away. Das ist ein zweiter Mann, der mit Levitsky schon lange zusammenarbeitet, und der Text, den sie hier bringen, bringt ihren Begriff des kompetitiven Autoritarismus in Anschlag auf die Situation in den USA. Und das, glaube ich, ist entscheidend, weil es lässt sich daraus lernen, dass, und das versuchen sie darzustellen, dass die Machtübernahme eines Elon Musk nicht vorbildlos ist, sondern letztlich Vorbilder hat von Ungarns Übernahme eines Viktor Orban und anderen Beispielen in Chile und anderen Situationen, wo letztlich kein klassischer Sturz durch diktatorische Verhältnisse stattfindet, sondern in Form eines kompetitiven Autoritarismus, das ist der Begriff, den sie dafür prägen, die Macht übernommen wird durch hochgradige Abrüstung im Bereich des Beamtentums und. Ganz nah bei Annika Brockschmidt, sie formuliert das nochmal sehr konkret aus, aber das ist gewissermaßen die Überfolie, die drüber steht. Das ganz kurz, das finde ich sehr wichtig, dass man diesen Text so kennt. Und als zweites quasi, ganz kurz in einem Satz, wird sich Jürgen Trittin sehr pointiert mit einer Antwort tragen auf Donald Trump und J.D. Vance. Seine Antwort auf die Frage, wie geht man mit solchen USA um, Appeasement, kann die Antwort nicht sein. Verteidigung Europas, und da ist die Brücke auch zu Chevron, Verteidigung Europas in sozialer, aber auch in nachhaltiger Hinsicht. Also keinesfalls umknicken, das sind die beiden Texte, die ich finde, eine gewisse Antwort auch versuchen, neben vielen anderen tollen Stücken, auf die Entwicklung in den USA.
Danke, Albrecht.
Und?
Ja, achso, ich habe ja auch noch einen. In meinem Lesetipp geht es um das Thema Migration. Ja, ja, ich weiß, den Begriff kann man eigentlich nach diesem Wahlkampf und auch nach der unsäglichen Bundestagsabstimmung um März 5-Punkte-Plan ja fast nicht mehr hören. Das Thema bleibt aber doch wichtig und könnte jetzt nach der Wahl vielleicht auch ohne Polemik ja mal behandelt werden. Darum mein Lesetipp. Die drei Autoren des Artikels, die Migrationsforscherin Fotan, der Geograf Bauder und die ehemalige kanadische Senatorin Umitwar, zeigen 5 Elemente auf, die Deutschland von Kanada abgucken kann, das vor ähnlichen Herausforderungen steht wie wir, aber seine Migration sehr erfolgreich zum Wohl der Wirtschaft und der Gesellschaft steuert. Also eine Kernbotschaft des Artikels ist, wer Migration nur verwaltet und nicht vorausschauend plant, der wird den globalen Wettbewerb um migrantische Arbeitskräfte, die unsere alternde Gesellschaft ja dringend benötigt, verlieren. Und nicht zuletzt auch der Appell der Autoren, gerade in Deutschland, einem Land, in dem 30% der Menschen einen Migrationshintergrund haben, sollte es doch möglich sein, ein positives Leitbild zur Migration zu finden. Also das ist mein unbedingter Lesetipp.
Super.
Auch als Munition für die nächsten Diskussionen.
Auf jeden Fall.
Die uns natürlich hier im Freundeskreis und öffentlich beschäftigen. Ja. Jetzt geht's weiter mit den Interviews zur Wahl, zu den USA und zu Corona. Albrecht, bist du bereit?
Ich bin bereit und freue mich.
Gut, und dann sprechen wir drei uns gleich nochmal am Ende des Podcasts.
Sehr schön, bis dann.
Deutschland hat gewählt. Die Ampelkoalitionäre SPD, Grüne und FDP haben massiv Stimmen verloren. Die Ampel ist damit endgültig Geschichte. Und wenn man sich zugleich die unglaublich hohe Wahlbeteiligung anschaut, ist auch klar, die Erwartungen der Menschen an die nächste Regierung sind groß. Ob eine CDU-SPD-Koalition unter Friedrich Merz der große Neustart wird, den sich die Menschen wünschen, und welche Herausforderungen auf die neue Regierung zukommen, darüber spreche ich jetzt mit Albrecht von Lucke. Hallo nochmal.
Ja, Karin, freue mich, hallo.
Ja, das Bild des Hoffnungsträgers hat Bundeskanzler in spe Friedrich Merz ja schon vor Amtsantritt selbst eingetrübt. Mit dem Tabubruch Ende Januar, als er ohne Not die Brandmauer riss und die Stimmen der AfD in Kauf nahm, um seine Migrationsvorhaben im Bundestag durchzubringen. Ist das nicht eine schwere Hypothek, die möglicherweise die komplette Legislatur überschatten wird?
In der Tat, das ist so die Kernaussage meines Textes und auch noch gleichermaßen interessant, der das nochmal tiefer legt, auch die Aussage eines zweiten Kommentators, Miguel de la Riva, der für uns schon häufig geschrieben hat, kluger Analytiker, in Wien lebend. Meine These, und das, glaube ich, wird diese ganze Koalition überschatten, ist der Umstand, dass Merz sich selber quasi als fast schon goethischer Zauberlehrling agierend das Problem eingehandelt hat, dass er mit seinem ultimativen Angang, wir erinnern uns, er hat gesagt, ich schaue nicht nach rechts, ich schaue nicht nach links, ich schaue nur geradeaus. Eigentlich schon vorab gesagt hat, ich werde am ersten Tag maximale Abwehr der Migranten und der Migration fordern. Das war etwas, bei dem die SPD von Anfang an sagte, das ist mit uns nicht zu machen, weil wir es für europarechtswidrig halten. Aber Merz wird an diesen Aussagen gemessen werden. Man wird ihm vorwerfen, vor allem seitens der AfD, das kannst du mit uns jederzeit durchsetzen. Und das ist ein riesiges Problem über dieser Koalition in Gänze. Wird ja eine fundamentale neue Ausrichtung stehen. Es gibt zum ersten Mal in diesem Land eine rechtskonservative Mehrheit. Das muss man schon als die fundamentale Veränderung begreifen. Wir haben eine enorme Rechtsverschiebung des Landes seit der letzten Wahl von 2021, die ja noch sehr unter ökologischen Vorzeichen stand, hin in Richtung Migrationsabwehr und damit natürlich unter dem Leitstern dieses Sogs Richtung der AfD. Die AfD ist der ganz große Gewinner dieser Wahl und sie wird Merz jetzt gerade mit seiner Ansage, ob seiner Unbedingtheit, seiner Kompromisslosigkeit, die er im Vorfeld angekündigt hat, wird sie ihm immer vorhalten, mit uns könntest du weitergehen, als mit der jetzt sich abzeichnen und mit Sicherheit auch zustande kommenden schwarz-roten Koalition.
Also diese ausgestreckte Hand von Weidel, ja, die immer wieder betont wird.
Ja, es ist wunderbar, dass du das sagst. Ja? Es ist eine ganz gewaltige Doppelstrategie, eine ungeheuer kluge, denn Weidel hat zweierlei nach der Wahl gesagt. Sie hat das Gaulandsche Wort explizit wieder aufgenommen, ausdrücklich gesagt, wir werden sie jagen. Aber sie jagt die Union mit genau der Politik der ausgestreckten Hand. Das ist natürlich eine ungeheure Infamie. Sie weiß nämlich ganz genau, ich werde sie vor mir hertreiben, indem ich immer suggeriere, ihr könnt doch mit uns koalieren. Diese Doppelseitigkeit der Alice Weidel, ja, ziemlich brutalst möglich, mit einer auch erstaunlich brutalen Rhetorik, wenn wir an den Wahlparteitag denken, wo sie voll auf die FPÖ-Linie eingeschwenkt ist. Wir nennen es Remigration. Das ist ja ein Kampfbegriff, der noch vor einem Jahr von der AfD verneint wurde, weil es, erinnere dich an die Diskussion um damals das Treffen in Potsdam, da hat man sich gesagt, nein, wir meinen nicht, nein, sie benutzt mittlerweile ganz offensiv den Begriff der Remigration, das ist der Kickelsche, der österreichische Begriff, damit geht sie voll in die Offensive, aber auf der anderen Seite tut sie, als könnte sie kein Wässerchen trüben und wäre sie sehr bereitwillig mit der Union zu koalieren, was natürlich abwegig ist, weil die Positionen sind in der Außenpolitik in vielen Bereichen überhaupt nicht vereinbar. Aber so wird die AfD diese Union immer wieder ködern und das wird vor allem mit Blick auf den Osten hochrelevant sein. Wir werden schon im nächsten Jahr, denn da ist der Durchbruch der AfD dramatisch gewesen. Die AfD hat ja, ein zweiter Befund, dieses Land zutiefst gespalten. Wir haben eine blau strahlende Landschaft im Osten mit einem AfD-Erfolg der Verdopplung im Osten, während die Union massiv verloren hat. Da zeigt sich übrigens auch das ganze Scheitern der Merz'schen Strategie, die ja im Bund nur 4% Zuwachs geliefert hat. Man muss sich immer bewusst machen, das Ergebnis der CDU-CSU ist eigentlich desaströs. Das zweitschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte, nur 4% über dem ohnehin schon fatalen Ergebnis.
Das wäre jetzt auch eine Frage nochmal gewesen. Ja. Hätte nicht eigentlich das Scheitern der Ampel dazu führen müssen, dass die Union viel, viel stärker noch am Ende rauskommt als mit diesem 4% Wachstum. Ja. Aber nochmal zurück zur AfD. Annette hat das ja eben auch gesagt, 20%, da kann man ja vielleicht auch ein bisschen erleichtert erstmal sich zurücklehnen und sagen, naja, ist nicht wie in Österreich bei uns. Aber wenn man genau sich anschaut, die Wahlkreise, einzelne Wahlkreise im Osten, das ist natürlich wirklich erschütternd. Was kommt da auf uns zu?
Die AfD wird versuchen, das Land vom Osten aufzurollen. Und dafür gibt es auch mehr als bloße Anzeichen. Also um den Blick, das werde ich eigentlich fast im nächsten Heft noch mehr dann diskutieren, du gehst schon voraus, mit Blick auf die nächste Entwicklung wird die Landtagswahlen im nächsten Jahr 2026 schon eine ganz entscheidende Weichenstellung sein. Dort wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Da haben wir es mit Rainer Haseloff, mit einem durchaus starken CDU-Ministerpräsidenten zu tun. Der könnte dem einen Riegel vorschieben, aber man wird sehen, ob es gelingt. Das Woidke-Phänomen, das war ja genau die gleiche Situation. In Brandenburg war auch eine enorm starke AfD am Start. Woidke hat es noch einmal geschafft, dieses Land zu halten. Das Gleiche wird im nächsten Jahr in Sachsen-Anhalt gefragt sein und dann im Herbst drauf auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo Manuela Schwesig für die SPD verteidigen muss. Und all das steht natürlich jetzt unter dem großen, über der Überfrage, gelingt es dieser Koalition, die wir jetzt haben, das zu leisten, was die Ampel so kläglich eben nicht geschafft hat. Und da würde ich ein bisschen einen anderen Akzent setzen. Du hast gesagt, die Erwartungen sind riesig. Nein, da würde ich dir widersprechen. Die Erwartungen sind nicht so riesig. Mhm. Die Erwartungen an diese Koalition sind ziemlich bescheiden. Diese Regierung soll vor allem das leisten, was die Ampel in 3 Jahren kläglicher Kakophonie, ewigen Streits nicht geleistet hat. Sie hat es eben nicht geschafft, nur irgendwie eine konsistente Regierung zu leisten. Deswegen ist, das muss man schon festhalten, dieses beispiellose Scheitern, es hat es nie gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik. Und das ist auch übrigens der Umbruch. Wenn man heute an Weimarer Verhältnisse denkt, dann war die Bundesrepublik der ganz große Unterschied deshalb, weil es langwierige Regierungsphasen gab, weil Regierungen durchgehalten haben. Das hat es auch nie gegeben, dass nach 3 Jahren eine Regierung am Ende war. Nie. Das heißt, aber dieser Einstieg in eine Phase der Abbrüche, die könnte mit der Ampel begonnen haben, aber die neue GroKo, die hier zustande kommt, die keine mehr ist, ich würde deswegen eher mittlerweile von einem GroKöchen sprechen. Das ist eine kleine, das ist eine Schrumpf-GroKo. Sie wird stabil, regieren müssen. Sie muss vor allem Kontinuität leisten, sie muss die Unsicherheit im Lande beseitigen und sie muss eine Handlungsfähigkeit
geben. Die beiden Parteien stehen doch aber auch für bürgerliche Mitte, eben, für Stabilität. Eben. Also das ist ja im Prinzip schon eine Chance. Deswegen sprach ich auch von diesen Erwartungen. Denn diese beiden Parteien können ja im Prinzip auch tatsächlich diese Mitte stärken, wenn sie es wollten.
Ja, und deswegen sehe ich aber auch in dieser Grundvoraussetzung nicht so einen überschießenden Erwartungsdruck. Es wäre den Leuten, die Leute sind doch in diesen 3 Jahren Ampelregierung sehr bescheiden geworden. Sie haben zunächst mal eine Erwartung, dass das Land solide und nicht im permanenten Streit regiert wird. Das Totalversagen dieser Ampel, die maßgeblich auf die permanente Opposition der FDP in der Regierung gegen die Regierung geschuldet war. Sie hat ja ständig gegen die anderen beiden gespielt. Und die anderen haben, vor allem der Kanzler, in der Führung völlig versagt. Und er hat auch dem Land keine Vision gegeben. Deswegen ist er krachend gescheitert. Das ist ja ein ungeheures Scheitern dieser Regierung Scholz und damit der SPD tragisch. Ganz dramatisch und für die SPD eine existenzielle Frage. Aber das hat dazu geführt, dass die Ansprüche der Bevölkerung erstmal ziemlich bescheiden sind. Sie wollen vor allem ordentlich regiert sein. Das ist eine Chance für diese kommende große Koalition. Aber es wird natürlich entscheidend daran hängen, ob es dieser Koalition gelingt, beiden Teilen, nämlich der Union als auch der SPD, etwas zu lassen. Es müssen beide davon profitieren. Die Union vor allem durch einen neuen Wachstumsimpuls, durch einen wirtschaftlichen Aufbruch, den ja Merz in großen Worten versprochen hat. Und die SPD durch eine soziale Sicherung. Es muss das Gefühl wieder im Lande wachsen, dass es gerechter zugeht. Wenn das gelingt, also fast im Sinne der alten sozialen Marktwirtschaft, dann kann diese GroKo diese 4 Jahre schaffen und sie kann vielleicht dazu führen, dass anders als bei der Ampel, wo alle abgestürzt sind, alle 3 haben verloren, mit allen übrigens auch dem Abgang aller ehemaligen Kandidaten, dürfen wir ja nicht vergessen. Alle sind raus. Lindner, Habeck und natürlich Scholz. Es könnte auch anders gelingen. Und das wäre dann die Leistung, die man in Abwehr der AfD, denn das ist ja der springende Punkt. Die große Leistung dieser nächsten Koalition wird daran bestehen müssen, die AfD zu verringern, sie nicht weiter wachsen zu lassen. Das kann aber dann gelingen.
Aber du hast ja gerade selber gesagt, also das Schicksal der SPD ist ja eigentlich eher traurig, wenn man sich überlegt, was für eine große alte Partei das ist. Eine lange Geschichte. Sie hat das schlechteste Bundestagsergebnis in ihrer Geschichte eingefahren. Ist es nur Scholz zuzuschreiben oder hat sie möglicherweise auch ihre Kernideen verraten über die Jahre? Also sie waren ja mal die Partei der klassischen Arbeiter, die jetzt alle zur AfD abgewandert sind.
Der Verratsbegriff ist einer, den ich mir nie zu eigen machen würde. Das ist der klassische linke Kampfbegriff gegen die SPD. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Dieses Lied ist schon ein fatal aufgeladener Begriff aus der Weimarer Zeit.
Okay, der Begriff ist falsch, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, aber ich will es deutlich machen. Die SPD und jetzt auch in dieser Situation kommt es ja noch mal stärker zum Schwur. Hat es immer schwer gehabt. Und es wird jetzt übrigens in der neuen Konstellation dramatisch deutlich. Die SPD ist wie in der Zange. Sie steckt jetzt in einem absoluten dilemmatischen Verhältnis. Sie hat auf der einen Seite nochmal durch diese Wahl verstärkt eine linke Fraktion, eine neue Linke, die mit all dem utopischen Überschuss, ja, wir sind für fundamentale Gerechtigkeit, offene Grenzen etc., wieder jetzt einen Fundamentalgerechtigkeitskurs einschlagen kann. Diese Fraktion wird für die SPD ein ständiger Sog, gerade was ihre jungen Kräfte, die Jusos anbelangt, ein Sog sein, mehr in die linke Richtung.
Die soziale Frage wird ganz klar von der Linken viel stärker bespielt.
Also die wird stark von ihr bespielt und zum Teil hat sie da auch einen Verdienst, weil sie Fragen wie beispielsweise die gewaltigen, schwierigen Mietverhältnisse etc. hat sie angesprochen und damit konnte sie natürlich gegenüber einer SPD, die in der Regierung große Versprechungen gemacht hat, ich denke daran, dass 400.000 Wohnungen beispielsweise pro Jahr gebaut werden, das alles oder in erheblichem Maße vieles in diesem Bereich hat unterschritten hat, da konnte sie ausgesprochen leicht punkten und das wird weitergehen. Sie wird in der Opposition genau diese Flanke besetzen. Aber auf der anderen Seite, und das ist das Dilemma der SPD, hat die SPD mindestens so viele, eher wesentlich mehr, Abgänge in Richtung der AfD. Denn es gibt einen anderen erheblichen Teil, der gerade in der Migrationspolitik seitens der ehemaligen SPD-Wählerinnen und Wähler, also gerade der Arbeiterschaft, eine weit rigidere Migrationspolitik erwartet hat. Und jetzt kommt es für die neue Führung um Klingbeil, Pistorius wird der andere sein, der starke Mann in der Regierung ist. Es kommt darauf an, das Profil der SPD wieder zu stärken, die Wählerinnen und Wähler eher wieder zurückzugewinnen und das aber unter Vereinbarkeit dieser beiden Fliehkräfte. Einerseits eben sozialer wieder zu werden, deutlich zu machen, wir dürfen vor allem die Arbeiterschaft nicht verlieren. Wir müssen uns den zentralen sozialen Problemen widmen. Und auf der anderen Seite aber auch dieses Bedürfnis nach innerer Sicherheit zu befriedigen. Deswegen wird die SPD in der Regierung mit Sicherheit auch einer Verschärfung im Migrationsbereich zustimmen. Ich bin bloß mal sehr gespannt, ob sie so weit gehen wird, wie Friedrich Merz es verlangt. Also sogar möglicherweise europarechtsfriedig, also mit knallharter Abschottung. Da ist genau der Knackpunkt. Das hat die SPD eigentlich gesagt, wird sie nicht mitmachen. Und dann hat Merz, wie gesagt, damit schon wiederum sein eigenes Wort gebrochen, den Wortbruch gewissermaßen des Wortbruchs. Und das ist fatal. Damit ist diese Koalition von Anfang an ziemlich belastet.
Also dieses Vorpreschen war im Grunde auch taktisch sehr unklug. Daran merkt man ja auch, dass Merz einfach noch nicht so viel Regierungserfahrung
hat. Absolut. Er wird beweisen müssen, zweierlei, dass er taktisch mehr vom Ende denkt. Da hat er schon immer wieder Fehler gemacht. Und dass er auch in der Lage ist, vor allem Kompromisse zu machen, die er durchhalten kann, dass er konziliant ist und vor allem auch dem Gegner, in dem Fall ja nicht nur dem Gegner außen, der wird ihn hart attackieren, also die Opposition, aber auch dem Koalitionspartner, dass er ihm etwas gönnt. Wenn die beiden Parteien gemeinsam sich etwas gönnen, dann können sie aus der Krise vielleicht wieder rauswachsen.
Du schreibst das ja sehr schön in deinem Artikel auch, dass wir eigentlich vor einer zweiten Zeitenwende gerade stehen, voller Schock auch gehört und gesehen haben, was auf der Münchner Sicherheitskonferenz passiert ist, dass die USA nicht mehr an der Seite der Europäer stehen werden. Du hast es Jalta 2.0 genannt.
Naja, um es ganz einfach zu sagen, es geht darum, dass wir gegenwärtig in einer Zeit sind, einer Zäsur, die tiefer greift als das Wissen darum, dass Russland nicht friedliebend ist, was wir glaubten, uns imaginierten, Russland könnte nach 89 ja gewissermaßen Teil eines friedlichen Europas geworden sein. Das war die erste große Desillusionierung, das Ende unserer Illusion, habe ich damals geschrieben. Aber das war eher die nur linke Seite betreffende, die viel tiefer auch alle Konservativen betreffende Seite, ist die Verabschiedung der Tatsache, dass die Amerikaner nicht mehr nur Alliierter, ja sogar Freund von uns sind, sondern plötzlich zum Gegner, wenn nicht sogar zum Feind werden könnten. Also das Überlaufen von Donald Trump zu Wladimir Putin, die absolute Täter-Opfer-Umkehr, dass er Zelensky als Kriegsverbrecher, als Diktator darstellte, dass er sagte, die Ukrainer sind die Verantwortlichen für den Krieg, ist eine so fundamentale Veränderung unseres ganzen Mentalitätshaushaltes, dass ich glaube, das ist in Teilen noch gar nicht angekommen und natürlich eine völlige Veränderung auch unserer politischen Haltung verlangt. Und das wird dieses GroKöchen, das wird diese GroKo maßgeblich bestimmen. In der Außenpolitik nämlich die Frage, wie gehen wir mit den Vereinigten Staaten um? Da würde ich allerdings der Ironie halber sagen, das hat durchaus eine Perspektive, die dieser Koalition eher zugutekommen könnte.
Scholz hat ja auch relativ deutlich sich eine Einmischung verbeten von Elon Musk. Meinst du, dass die neue Regierung auch entsprechend sich da aufstellen wird? Oder?
Das ist das Verblüffende, dass Scholz nichts Freundliches sagt, war klar. Weil Scholz schon im Wahlkampf wusste, auch wenn er sich selbst die ganze Zeit autosuggestiv vorstellte, ich komme weiter und komme nochmal ins Irgendwann war Herr Scholz auch sehr klar, ich werde nicht wieder Kanzler. Das heißt, er konnte ziemlich verbrannte Erde hinterlassen. Merz musste sich eigentlich strategisch eher zurückhalten. Umso erstaunlicher übrigens, bis in die Vereinigten Staaten wird wahrgenommen, wie klar er sich gegen Donald Trump und gegen J.D. Vance und die Einmischung in Deutschland ausgesprochen hat. Seine Reaktion auf das Verhalten der Amerikaner auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er dezidiert sagte, das muss man sich vor Augen halten, er sagte, die Einmischung der USA ist in den Dimensionen nicht geringer als die der Russen. Das ist über den großen Teich als ausgesprochen bemerkenswert vorgenommen worden. Und das finde ich durchaus ein positives Zeichen, also ein Friedrich Merz, bei dem man wirklich bei allem, was man ihm vorwerfen kann, und ich kritisiere vieles, ist eines ziemlich klar. Er ist einerseits klassischer Transatlantiker, er hat ein Interesse an einer Verbindung der USA, aber offensichtlich ist er genauso klar für eine Orientierung auf ein autonomes, starkes Europa. Und diese Haltung verbindet SPD und CDU/CSU. Also, wir haben ja den Text von Trittin, ich sprach es an, man kann Trump nicht dadurch befriedigen, indem man Leisetreter ist, sondern man muss eine klare europapolitische Haltung zutage bringen. Man muss deutlich auftreten bei Verteidigung der westlichen Werte, aber auch der europäischen Interessen. Diese Haltung, glaube ich, wird die Regierung Merz, Pistorius, ziemlich viel entschiedener an den Tag legen als die Regierung Scholz, von dem man im europäischen Konzert auch mit Macron eigentlich sehr wenig gehört hat. Also insofern ist für mich die Außenpolitik eher etwas, wo ich nicht so pessimistisch wäre. Ich glaube, da hat diese Regierung eine Chance der Profilierung und da muss der manchmal ja überschießende, selbstbewusste Gestus von Friedrich Merz, er muss da nicht schaden. Ich glaube, einem Donald Trump muss man durchaus selbstbewusst begegnen.
Ja, herzlichen Dank.
War mir eine Freude, liebe Karin.
Danke.
Danke dir.
Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Das war bisher immer ein Vorbild für viele Demokratien auf der ganzen Welt. Nach stolzen 237 Jahren scheint die amerikanische Verfassung aber jetzt akut bedroht. Genau gesagt seit dem 20. Januar dieses Jahres. Vom ersten Tag seiner neuen Amtszeit versucht US-Präsident Donald Trump, die bewährten Prinzipien der Gewaltenteilung auszuhöhlen. Über Trumps Amtsverständnis und die Gefahren für die US-amerikanische Demokratie spreche ich jetzt mit der Autorin und US-Expertin Annika Brockschmidt. Hallo Annika.
Hallo.
Ja, 4 Wochen ist er gerade mal im Amt, Trump, und er hat in einem atemberaubenden Tempo so viele Dekrete erlassen, dass der Überblick schon fast etwas schwer fällt. Manche sind eher symbolisch, wie die Umbenennung des Golfs von Mexiko, andere aber, wie die Auflösung der Entwicklungshilfeagentur USAID, die haben auch weitreichende Folgen. Vor allem aber setzt sich Trump dabei immer wieder über seine Befugnisse hinweg. Wie ist das überhaupt möglich, dass er per Dekret einfach so durchregieren kann?
Also es ist ja schon bemerkenswert, die Anzahl von Executive Orders allein in dem ersten Monat. Und ich glaube tatsächlich auch, dass selbst so Dekrete, die eine vermeintlich rein symbolische Wirkung haben, also wie die Umbenennung des Gulfs von Mexiko in den Gulf of America, dass auch das ein Austesten autoritärer Macht, die Trump für sich beansprucht ist. Das sehen wir beispielsweise daran, wie jetzt mit der Associated Press in den USA umgegangen wird, die sich geweigert haben, diese Umbenennung in ihren Texten zu benutzen. Weil, wie gesagt, es liegt nicht an Trump, diesen Gulf umzubenennen. Das heißt, die AP schreibt weiter vom Gulf von Mexiko. Und deswegen wurde sie jetzt von der Trump-Regierung vom Zugang zu den Pressebefragungen im Oval Office selbst jetzt ausgeschlossen. Das heißt, selbst die symbolischen Dekrete sind ein Austesten dessen, wie weit man gehen kann. Und wenn sich jemand weigert, mitzugehen, beispielsweise von Seite der Presse, dann wird ganz klar gemacht, wer uns nicht Folge leistet, dem wird dann beispielsweise der Zugang entzogen. Und das jetzt das Pressekorps des Weißen Hauses nicht, wie sie es ja in der Vergangenheit schon mal gemacht haben, wenn sie fanden, dass die Regierung mit dem einen oder anderen Reporter nicht anständig umgeht, dass sie nicht beispielsweise aus Protest den Pressebriefings fernbleiben, um ein Zeichen zu setzen, sondern dass man das so abnickt, vielleicht kritisiert, aber trotzdem daran festhält, dass alles so weitergeht wie bisher, das finde ich schon bemerkenswert.
Also gegen die Medien führt ja Donald Trump schon lange einen Feldzug. Aber theoretisch müsste doch seine Macht des Präsidenten, die Macht des Präsidenten durch die traditionellen Checks and Balances auch eingehegt werden, also durch den Kongress und durch die Gerichte. Nimmt er die überhaupt ernst?
Da muss man sich nur anschauen, was Vertreter dieser Regierung, Leute wie J.D. Vance, offen sagen, dass sie der Ansicht sind, dass die Exekutive quasi zügellose Macht hat und dass sie keineswegs von den anderen Branches of Government, von den anderen Teilen des Staates, der eigentlich die Checks und Balances stellt, sich überhaupt nicht unter deren Kontrolle sieht oder überhaupt, dass der Legislative und der Judikative die Aufgabe abgesprochen wird, die Exekutive in die Schranken zu verweisen.
Also es geht jetzt ganz konkret auch um den Supreme Court, der in letzter Instanz sozusagen auch Gesetze oder Dekrete dann kippen kann. Und soweit ich weiß, sind schon mehr als 80 Vorgänge anhängig, wo geprüft wird. Aber du hast es ja gerade auch erwähnt, diese schiere Masse an Dekreten, bis das eines Tages überhaupt erstmal zu einer Entscheidung kommt. Da sind ja möglicherweise auch schon viele Dinge kaputt gegangen. Und dann ist eben ja noch die Frage, wird Trump, werden seine Leute die Entscheidung überhaupt akzeptieren? Was passiert, wenn er das nicht macht?
Das ist eine gute Frage. Also wir sind mitten in einer aktiven Verfassungskrise. Und ich glaube, vor einer Woche in meinem Podcast Kreuz und Flagge mit dem Historiker Thomas Zimmer, der momentan noch an der Georgetown University ist, gesprochen, der gesagt hat, vielleicht sind wir sogar schon jenseits einer Verfassungskrise, weil Verfassungskrise, das Wort, impliziert ja, dass die Verfassungsordnung noch irgendwie existiert. Und jetzt müssen wir uns eben mit der Frage beschäftigen, was passiert, wenn Gerichte, und es gibt ja erste Eilentscheidungen von Gerichten, die da gesagt haben, das liegt außerhalb eurer Macht, das dürft ihr nicht. Und wir sehen von einem J.D. Vance, der also sagt, so nach dem Motto, ja, probiert doch euer Urteil durchzusetzen, wenn ihr damit bis zum obersten Gerichtshof kommen solltet, so nach dem Motto, make me, ja, also versucht dein Urteil durchzusetzen. Und das ist eben die Frage, was passiert, wenn sich diese Regierung, dafür gibt es erste Anzeichen, wenn sich diese Regierung über Gerichtsurteile hinwegsetzt, ja, wenn sie einfach weitermachen. Und da ist dann auch die Rolle von Elon Musk, glaube ich, so wichtig, weil was passiert, wenn man sich einem Gerichtsurteil widersetzt? Man kann mit Freiheitsentzug bestraft werden. Das würde mich wundern, wenn man sich das bei Elon Musk trauen würde. Oder mit einer Geldstrafe. Welche Geldstrafe dieser Welt wird einen Elon Musk irgendwie jucken?
Also Elon Musk mit seinem Effizienzteam, in Anführungszeichen, der steht ja über dem Gesetz oder neben dem Gesetz. Es hat doch gar keine legale Befugnis. Aber das Bild, das von ihm vermittelt wird, dass da ein Geschäftsmann, ein unheimlich erfolgreicher Geschäftsmann, einfach nur dabei hilft, den Staat zu sanieren, das ist doch international noch sehr verbreitet. Wie ist das in den USA selbst? Verfängt das noch?
Das ist so ein bisschen was mich in den letzten 2 Wochen so kirre gemacht hat, dass wir dann auch oft in der Berichterstattung sowas sehen wie, ja, aber die Dinge, die er da macht, die sind doch beliebt. Also erstens stimmt das nicht, was Elon Musk da gerade macht, nämlich den Baseballschläger am administrativen Staat, an der Struktur der Bundesbehörden anzusetzen, ist nicht beliebt. Aber die Rhetorik rund um aufgeblähte Bürokratie eindampfen, das klingt ja natürlich erstmal vielleicht gar nicht so schlecht. Aber es geht völlig am Thema vorbei, denn es ist völlig egal, was Elon Musk denkt. Elon Musk ist nicht gewählt, er ist in keiner Position, in der er die Autorität hätte, auch nur ein Fünkchen dessen zu tun, was er da gerade macht. Und das zeigt eben auch nochmal, dass der Kongress, wo ja die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit haben, sich gerade freiwillig seiner eigenen Macht entledigt. Auch das war nochmal so bezeichnend. Mike Johnson, der Speaker des Repräsentantenhauses und Anführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, hat gesagt, ja, Elon Musk macht das, was der Kongress wegen des angeblichen linksextremen Schattenstaates nicht geschafft hat. Das schafft Elon Musk jetzt. Also er sagt damit ja, wir, der Kongress, hätten eigentlich die Aufgabe, das zu tun, was Elon Musk jetzt macht. Also über Haushaltsgelder verfügen. Das ist ja die Aufgabe des Kongresses, ja? Power of the Purse ist eine der wichtigsten Aufgaben des Kongresses. Und wir sehen jetzt einen Republikaner nach dem anderen, die willentlich diese ihnen verfassungsmäßig zugetraute Aufgabe abgeben und sagen, der Elon macht das erstmal und wir winken das dann zur Not nachher im Kongress durch und legitimieren es quasi, nachdem es bereits passiert ist.
Das hört sich jetzt nach vorauseilendem Gehorsam einfach
ja,
an.
Absolut, absolut.
Aber ist das, du hast ja gerade die Stimmung erwähnt, ist da auch ein bisschen Angst dabei vor Rache oder ist das wirklich einfach eine Überzeugung, dass er das schon gut macht?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also wir haben ja jetzt in den letzten Tagen verschiedenste Medienberichte darüber gesehen, dass republikanische Abgeordnete und SenatorInnen Todesdrohungen bekommen von den Anhängern ihrer eigenen Regierung. Sollten sie auch nur irgendwie einen Finger gegen Donald Trump und Elon Musk rühren. Wir wissen, dass Republikaner wie beispielsweise Mitt Romney, der ja nach wie vor erzkonservativ ist, aber sich in manchem Trump entgegengestellt hat, der laut eigener Aussage täglich $5,000 für private Security bezahlen muss, um sein Leben und das seiner Familie zu schützen. Nun kann man sagen, gut, ein Mitt Romney kann sich das leisten, aber es sagt natürlich einiges darüber aus, in was für einem politischen Klima wir uns da bereits befinden. Wenn die eigene Basis, die eigenen gewählten Vertreter, sollten sie dem großen Anführer auch nur ein bisschen Widerstand leisten, so bedrohen. Man könnte ja auch sagen, okay, ihr seid gewählt, ihr seid Mitglieder des Kongresses. Man kann von euch erwarten, dass ihr euch auch solchen Gefahren entgegenstellt. Man muss es von euch erwarten, dass ihr da nicht einfach einknickt. Ich glaube, ausschlaggebender ist tatsächlich eher, dass Elon Musk Unmengen von Geld droht, in Primary-Wahlkämpfe zu stecken. Also sollte jetzt einer der Senatorinnen und Senatoren beispielsweise gegen einen der Nominierten für das Kabinett von Präsident Trump stimmen, dann wird gesagt, okay, dann stecken wir Unmengen von Geld in deinen nächsten Vorwahlkampf und dann wirst du deinen Job verlieren, weil wir einen noch rechteren Politiker, Politikerin dann durchdrücken werden, der tut, was wir sagen.
Also im Prinzip ist es der Austausch mit loyalen Menschen, ist auch im Kongress genauso, wie es auch in den Behörden jetzt gemacht wird.
Beziehungsweise er wird angedroht und man könnte ja sagen, okay, wenn man seine Aufgabe und seinen Schwur auf die Verfassung ernst nehmen würde, würde man dann sagen, okay, dann verliere ich halt zur Not meinen Job. Also diese Leute würden ja alle weich fallen, selbst wenn sie dann nicht mehr im Senat oder im Repräsentantenhaus sitzen würden. Aber auch da ist tatsächlich der vorauseilende Gehorsam angesichts dieser Drohung in vollem Gange. Ja? Also wir haben republikanische Kongressangehörige, die dann in Interviews, wo gefragt wird, sind Sie denn der Meinung, dass der Präsident über vom Kongress beschlossene Haushaltsgelder verfügen darf, so Sachen sagen wie, das werden wir sehen. Also die freiwillige Unterwerfung, die freiwillige Machtbeschneidung bei republikanischen PolitikerInnen ist mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen wirklich bemerkenswert zu beobachten.
Also anders als bei der ersten Amtszeit von Donald Trump konnte man dieses Mal ja sehr genau wissen, was einen erwarten würde. Du hast ja auch sehr oft geschrieben und gesprochen über das Project 2025 der Heritage Foundation. die den Umbau des Staates auf einen autoritären Herrscher hin planten. Wie kann das denn sein, dass jetzt doch so viele da mitmachen?
Ich glaube, der Grund dafür liegt in einer Mischung tatsächlich aus Angst, Opportunismus und Übereinstimmung mit dem dahinterstehenden politischen Projekt. Anders kann man das, glaube ich, nicht mehr erklären. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt sehen, dass zumindest Teile von Project 2025 unter diesen ersten Executive Orders, die eben in dem ersten Monat hier unterschrieben wurden, in rasanter Geschwindigkeit durchgesetzt wurden. Wir sehen das auch anhand dessen, wen Donald Trump beispielsweise in sein Kabinett, aber auch in die Behördenleitung benannt hat. Seine Pressesprecherin beispielsweise ist ja eine von denen, die noch im Wahlkampf behauptet haben, das Trump-Team hätte ja mit Project 2025 gar nichts zu tun. Dabei ist sie selbst in einem Werbevideo von Project 2025 damals schon zu sehen gewesen. Und sie ist eben nur eine von vielen. Die Liste ist lang und auch das kam mit Ansage. Auch damals war schon klar, dass diese halbgaren Distanzierungsversuche der Versuch waren, das PR-mäßig irgendwie zu spinnen, weil die Inhalte von Project 2025, wie auch im Übrigen das, was Elon Musk hier gerade macht, das sieht man auch an den sinkenden Zustimmungszahlen, sowohl für Musk als auch für Trump, extrem unbeliebt sind. Es gibt jetzt erste Reaktionen auch von Leuten, die Trump gewählt haben, die dachten, dass all das, was Trump tut, nicht sie selbst treffen würde. Ja, also beispielsweise Leute, die im Federal Government arbeiten, die gefeuert werden, die jetzt sagen, oh, ich dachte nicht, dass es mich selber trifft. Also auch da kann man nicht davon ausgehen, dass dieses angeblich so große Mandat, das ja gar nicht so groß war, wie Trump das gerne behauptet, dass die Bevölkerung das einfach widerstandslos schluckt. Es gibt Widerstand, es gibt Menschen, die sich wehren, die auf Veranstaltungen republikanische Abgeordnete und Senatoren konfrontieren, teilweise sich damit auch selbst in Gefahr bringen. Und ich glaube, das ist was, was sich allein dadurch, dass beispielsweise solche Videos viral gehen, was sich nicht unterdrücken lässt. Aber die Situation ist hochgefährlich.
Also abgesehen von Videos, die da viral gehen, sehen wir aber relativ wenig an Protest. Wieso gibt es keine großen Demonstrationen wie damals, vor 8 Jahren, als Trump das erste Mal eingeführt wurde?
Es gibt tatsächlich Demonstrationen. Ich glaube, eines der Probleme ist tatsächlich, dass wir, weil die Demonstrationen eben tatsächlich nicht so groß sind, wie das bei der ersten Amtszeit der Fall war, ne? Der Women's March, die Bilder gingen ja um die Welt. Das geht in der Medienberichterstattung mit wenigen Ausnahmen weitgehend unter. Und das liegt aber auch daran, denke ich, dass die Führungsriege der Demokratischen Partei nach wie vor nicht begriffen zu haben scheint, wie ernst das ist. Also Leute wie Hakeem Jeffries und andere aus der Führungsriege geben immer noch Interviews, als handle es sich um eine von vielen republikanischen Regierungen und das wird jetzt mal schwer, da müssen wir die Midterms abwarten. Eine Mischung aus Naivität und Hilflosigkeit in der demokratischen Führungsriege, deren Aufgabe es ja eigentlich wäre, regulären, durchschnittlichen Amerikanerinnen und Amerikanern klar zu kommunizieren, was hier eigentlich passiert. Aber Teile der demokratischen Führungsriege scheinen selbst sich noch nicht dessen bewusst zu sein, was da gerade passiert. Und die Demokraten spielen weitgehend immer noch nach Regeln, die Republikaner gar nicht mehr beachten. Und deswegen wirkt das so unfassbar hilflos und am Moment vorbei.
Du hast ja gerade die Midterms erwähnt. Das ist ja der Moment nach 2 Jahren, wo meistens die Regierung auch eine Schlappe erleidet. Trump hingegen ist siegessicher und spricht sogar von einer 3. oder 4. Amtszeit. Nach dem, was du jetzt alles geschildert hast, frage ich mich tatsächlich, wird es überhaupt noch zu Midterms kommen?
Ich gehe davon aus, dass es schon Wahlen geben wird, aber ob diese Wahlen den Namen Wahl oder freie Wahl tatsächlich auch verdienen, das kann man, glaube ich, im Moment noch gar nicht absehen. Deswegen ist es auch so komplett vermessen zu sagen, was man da jetzt so teilweise auch von politischen KommentatorInnen an Beschwichtigungen hört. Naja, das werden jetzt halt irgendwie schlimme 2 Jahre, abgesehen davon, dass es natürlich komplett ausblendet, was die drastischen und hochgefährlichen, teils auch lebensgefährlichen Folgen für bestimmte Bevölkerungsgruppen innerhalb dieser 2 Jahre jetzt schon sein werden, kann man nicht davon ausgehen, dass das ganz normale Midterms werden. Also ich war gerade auf der CPAC, Conservative Political Action Conference, das ist so eine große oder vormals große Konferenz amerikanischer Konservativer, heute müsste man wahrscheinlich eher sagen Rechtsextremer, die sich einmal jährlich trifft. Und da war Steve Bannon ja nicht der Einzige, der gesagt hat, Trump 2028. Es gab so einen großen Aufsteller, das Third Term Project, wo Trump so in einem KI-generierten Bild als römischer Imperator mit so einem Lorbeerkranz dann zu sehen war. Es ist schockierend und ich glaube, wir dürfen uns den Schock nicht abgewöhnen, aber es ist nicht überraschend. Ja? Die amerikanische Rechte redet seit Jahren von einem roten Cäsar, von einem, das wäre jetzt Cäsarismus, also der starke Mann an der Spitze der Regierung, wir müssen den Senat und all das ganze Zeug, das müssen wir jetzt mal beiseite schieben, das funktioniert alles nicht mehr, der starke Mann muss aufräumen. Wir haben jetzt keine Wahrsagerkugel oder so, keiner weiß, was kommt. Aber was diese Leute wollen, was kommt, ist ganz, ganz deutlich. Und das muss man so deutlich benennen, das muss man auch so deutlich benennen, um die geopolitischen Folgen abschätzen zu können. Und Gerede über Checks and Balances und die Midterms werden es schon richten, weil der Präsident verliert ja immer in den Midterms. Das sind Aussagen, die gelten unter regulären Bedingungen, aber wir sind längst weit, weit davon entfernt.
Herzlichen Dank, Annika Brockschmidt, für diesen Einblick.
Sehr gerne.
Der Ausbruch von Corona ist jetzt 5 Jahre her. Und die meisten von uns würden die Pandemie am liebsten wohl einfach vergessen. Aber so ganz klappt das nicht, denn die Auswirkungen sind bis heute in Politik und Gesellschaft zu spüren. Trotzdem wurde die Pandemie noch nicht wirklich aufgearbeitet. Warum eine gründliche Aufarbeitung aber wichtig wäre und warum wir sie nicht einfach künftigen HistorikerInnen überlassen sollten, darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin und Autorin Antje Schrupp. Hallo Antje.
Hallo.
Ja, mal abgesehen von dem individuellen Wunsch, diese schlimme und extreme Zeit zu verdrängen, warum hat es hierzulande auf der politischen Ebene bisher keine wirklichen Anstrengungen gegeben, die Pandemie aufzuarbeiten?
Ja, die Pandemie war ja Auslöser für eine sehr starke Polarisierung in der Gesellschaft und relativ schnell, also so ein halbes Jahr nach Ausbruch, hatten sich so Fronten herausgebildet, bei denen dann die Bewertung des Pandemiegeschehens selber sich vermischt hat mit einer politischen, identitären Positionierung. Also man stand entweder auf der einen oder auf der anderen Seite, die sich dann so zugespitzt haben mit die Maßnahmenbefürworter und die Maßnahmengegner, was ja eine ganz schräge eigentlich Zuschreibung ist. Und dann ging es eigentlich in der Debatte weniger darum, sachorientierte Lösungen zu finden, sondern es ging dann immer auch darum, politisch Position zu beziehen. Und das hat einfach eine sinnvolle Debatte sehr erschwert. Und auch jetzt im Nachhinein sind halt viele Wünsche nach Aufarbeitung oder Forderungen immer noch mit diesen politischen Positionierungen verknüpft. Das macht es einfach ganz ungeheuer schwierig.
Das heißt also, ein Untersuchungsausschuss, wie der gefordert wurde im Bundestag von der FDP, glaube ich, das wäre jetzt gar nicht unbedingt, um das aufzuarbeiten, sondern das würde auch noch mehr die Polarisierung dann befördern?
Ja, zum Beispiel, weil bei so einem Untersuchungsausschuss von vornherein schon unterstellt wird, es hätte irgendwelche Unregelmäßigkeiten gegeben und jetzt sollen Schuldige gefunden werden. Also ein Untersuchungsausschuss soll untersuchen, was jemand falsch gemacht hat. Und das ist ja schon eine Herangehensweise an so eine Bilanzierung, die schon vorab eigentlich eine Antwort unterstellt, anstatt zu sagen, so, das war eine komplizierte Situation, eine einmalige, und jetzt gehen wir mal ohne Vorurteile tatsächlich daran und versuchen in diesem ganzen Wust an komplexen Faktoren, der dabei eine Rolle gespielt hat, aufzuarbeiten. Was können wir daraus lernen? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was sollten wir fürs nächste Mal besser machen? Wo sollten wir uns vorbereiten? Und das geht nicht, wenn man schon vorher sagt, das war alles schlecht und jetzt müssen wir die Schuldigen suchen.
Es gab ja diesen einen Satz von Gesundheitsminister Jens Spahn damals, wir werden uns viel zu verzeihen haben eines Tages am Ende der Pandemie. Und natürlich sprechen wir auch gleich über Fehler, die gemacht wurden, aber davor würde ich doch gerne noch mal wissen, was hat Deutschland vielleicht auch richtig gemacht?
Also richtig war, dass von Anfang relativ klar auch die Fakten kommuniziert wurden, was auch viel mit Angela Merkel zu tun hatte, die ja versucht hat, tatsächlich auch zu informieren. Und wir hatten auch das Glück, mit Christian Drosten wirklich einen ausgewiesenen Experten in Sachen Coronaviren in Deutschland zu haben. Und das hat bis zum Sommer auch ganz gut funktioniert. Es gab dann ja auch einen großen Zusammenhalt in der Bevölkerung oder zumindest den Wunsch, gut damit umzugehen. Und bis zum Sommer haben uns viele andere Länder darum beneidet, wie es gelaufen ist. Und es ist auch natürlich gut gelaufen, wie geforscht wurde. Also dass so schnell wirklich auch hochwertige Impfstoffe produziert wurden, ja auch hier in Deutschland. Das kann man wahrscheinlich noch gar nicht so genau ermessen, was das auch bedeutet hat, dass so gut und so schnell Impfstoffe vorhanden gewesen sind. Es gab dann natürlich auch schon Probleme, also teilweise überzogene polizeiliche Maßnahmen, zum Beispiel, wenn Jugendliche angesprochen wurden, die im Freien auf einer Bank saßen zu dritt oder sowas. Ja, das ist ja auch vielleicht typisch deutsch, dass man irgendwie versucht, es besonders gut zu machen.
Das heißt, die Herausforderung für Deutschland lag eher nicht im medizinisch-technischen Bereich, weil da ist ja auch eine Stärke einfach da, aber im politischen und im sozialen Bereich. Du hast es gerade angesprochen. Was ist denn da genau schiefgelaufen?
Also ich denke, man muss immer unterscheiden zwei Phasen der Pandemie. Das erste war die Akutphase, als es noch um die Frage ging, können wir tatsächlich verhindern, dass das Virus sich überhaupt so ausbreitet, wie es dann kam. Und das hat ja dann auch die ersten radikalen Lockdown-Maßnahmen gerechtfertigt. Denn wenn man die Ausbreitung von dem Virus verhindern will, kann man einfach nicht viele Ausnahmen zulassen. Es ist aber auch klar, wenn man es mal sozial anschaut, dass so eine Ausnahmesituation mit sehr radikalen Maßnahmen nur einige Wochen bis wenige Monate allerhöchstens möglich ist. Man kann zum Beispiel solche Maßnahmen wie, dass man Angehörige nicht ins Krankenhaus lässt, dass man alte Leute allein im Altenheim lässt, dass man Kinder nicht spielen lässt. Das kann man in einer sehr akuten Situation mal machen. Aber wenn man es projiziert auf einige Jahre, dann ist es eigentlich klar, dass es nicht gehen kann. Und dieser Wandel ist in Deutschland nicht kommuniziert worden. Der Wandel zwischen wir versuchen, unser Ziel ist jetzt, das Virus einzudämmen, hinzu, wir müssen jetzt versuchen, über die nächsten Jahre gut durchzukommen. Und ja, das war zum Beispiel ein Fehler.
Die Kinder, die alten Leute, die Jugendlichen, die litten am meisten unter den Corona-Maßnahmen. Diese langen Schulschließungen waren eine extreme Belastung für Familien, aber auch für die soziale Entwicklung von Jugendlichen. Wie müsste man bei einer nächsten Pandemie denn damit umgehen? Was könnte man denn da anders machen?
Das war ja ein Punkt in Deutschland. Die oberste Maxime war, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Da ist ja auch sehr viel Geld reingeflossen und es gab da auch sehr großzügige Regelungen. Also schon lange, bevor die Kinder wieder zur Schule gehen konnten, durften die Leute wieder in die Büros gehen. Es gab da auch keine Masken- und Fensteröffnungspflichten und sowas. Und das war natürlich eine Priorisierung von einem bestimmten Bereich der Gesellschaft zulasten von anderen Bereichen. Und das war, denke ich, auch eine Fehleinschätzung. Und das wäre zum Beispiel so eine Diskussion, die wir jetzt führen müssten, ne? Weil diejenigen, die immer nur sagen, das war falsch im Sozialen, also Altenheime, Schulen und so weiter, so rigide Maßnahmen zu haben, die müssen ja eigentlich dann auch beantworten, was wäre die Alternative. Die Alternative wäre natürlich gewesen, andere Bereiche stärker einzuschränken, um unterm Strich wieder, was das Infektionsgeschehen ist, auf dasselbe Niveau zu kommen. Und das würde dann auch bedeuten, dass wir als Gesellschaft einen gewissen Preis bezahlen, dass auch die Erwachsenen stärker eingeschränkt werden, Arbeitsplätze strenger reguliert werden. Also das hätte ja auch wieder Folgen, die wir bezahlen müssten als Gesellschaft durch vielleicht niedrigeres Wirtschaftswachstum oder sowas oder höhere Subventionen, die dann nötig wären. Das heißt, das ist ein Problem an der Debatte. Man kann eigentlich einzelne Maßnahmen nie isoliert sehen. Also, dass wir die Kinder so eingeschränkt haben, hatte ja zur Folge, dass andere Bereiche der Gesellschaft gut gelaufen sind und nicht zum Beispiel die halbe Belegschaft ständig mit Corona krank lag, weil die haben sich an ihren Kindern nicht angesteckt, weil die waren ja isoliert. Also es hängt eben so komplex miteinander zusammen. Und die Diskussion hat meiner Meinung nach eben auch daran gekrankt, dass so einzelne Punkte immer isoliert diskutiert wurden. Also ich würde sagen, ja, bei der nächsten Pandemie müsste man im Sozialen weniger regulieren, aber dann eben woanders mehr. Und das würde auch wieder Folgen haben.
Da hätte doch zum Beispiel auch das Parlament möglicherweise mehr diskutieren müssen, Man hat ja auch sehr schnell gesehen in der Corona-Zeit, dass die Regierung sehr viel an sich gerissen hat, weil es ja auch schnell gehen musste, verstehe ich im Nachhinein auch. Aber also es war ja auch eine Einschränkung von Grundrechten, die da betroffen war.
Am Anfang, die ersten Wochen und Monate, da ist es völlig richtig gewesen, dass die Regierung diese Entscheidungen an sich zieht. Und man kann in so einer Situation eben nicht erst alles ausdiskutieren, denn die Entscheidung für eine Eindämmung der Ausbreitung zu handeln, die muss in wenigen Tagen fallen. Man kann sich nicht bei dem Virus überlegen, na, in 3 Monaten überlegen wir, ob wir ihn bekämpfen wollen. Das muss entweder jetzt sofort passieren oder es ist nicht passiert. Aber diese Aushöhlung der Grundrechte, das ist natürlich ein Thema und das muss auch diskutiert werden in der zweiten Phase, also als klar war, es dauert Monate oder Jahre. Allerdings fand ich da schon sehr früh die Diskussion instrumentalisiert, denn also meiner Einschätzung nach war zu keinem Zeitpunkt zu befürchten, dass die Merkel-geführte Regierung uns irgendwann zu einer Diktatur machen wird und diese Maßnahmen nicht wieder zurücknimmt, wenn sie nicht mehr nötig sind. Also ich fand das zum großen Teil eine Schreiendebatte.
Was aber natürlich auch wichtig ist, ein wichtiges Thema, wir haben gerade über die Kinder und Jugendlichen gesprochen, aber die können wir eigentlich nicht erwähnen, ohne auch über die Frauen zu sprechen. Das ist ja auch eines deiner Schwerpunktthemen. Was für Auswirkungen hatte und hat vielleicht auch noch die Pandemie auf die Rolle der Frauen
bei uns? Ja, das finde ich eigentlich das Traurigste bei all dem. Also es wurde ja relativ schnell klar, die sogenannten systemrelevanten Berufe, über die am Anfang der Pandemie gesprochen wurde, also diejenigen, die auf jeden Fall weiterarbeiten müssen, auch unter dem Risiko der Infektionsausbreitung, dass das hauptsächlich Frauenberufe sind, ne? die ganze Pflegedienstleistungen, die ganze Handelsinfrastruktur, also in den Geschäften, in den Läden, also ein Großteil dieser Arbeiten, die tatsächlich nicht digitalisierbar sind, die vor Ort in Handarbeit gemacht werden müssen und dass die so wichtig sind und dass das Frauenberufe sind, das war am Anfang der Pandemie so fast so ein Weckruf. Wir haben jetzt gesehen, was sind die wichtigen Berufe. Dass das überhaupt keine Nachhaltigkeit hatte, dass dieses Wissen so schnell wieder verpufft ist, dass nach einem Jahr, als es darum ging, die Wirtschaft zu fördern, dass schon da wieder nur an Industrieproduktion und Büro und Management gedacht wurde und eben nicht an diese Berufe, dass wenig darüber diskutiert wurde, was machen wir denn jetzt mit dieser Erkenntnis, dass uns diese Basis unserer Gesellschaft so klar vor Augen stand, das finde ich schon sehr enttäuschend. Also da wäre zum Beispiel auch eine Frage von Prioritätensetzung in Zukunft zu diskutieren. Aber ich sehe es nicht. Also die Situation in der Pflege zum Beispiel im Bildungsbereich, die ist ja nicht besser geworden seither. Im Gegenteil, da wird ja weiter eingespart und da wird weiter keine Priorität reingesetzt. Und da frage ich mich dann schon, was lernen wir eigentlich aus Sachen, die wir lernen? Ja, haben wir die dann gleich wieder vergessen?
Diese gesellschaftliche Spaltung, das ist ja das, was man eigentlich, finde ich, immer noch am stärksten merkt. Wie meinst du, könnte man mit so einer Aufarbeitung da vielleicht auch einen Prozess anstoßen, dass diese Spaltung in Maßnahmenbefürworter und Gegner, in Corona-Leugner und diese Sache, die uns doch auch sehr beschäftigt bis heute, wie kann man das möglicherweise auch angehen oder überwinden?
Also ich denke, es hat 2 Aspekte. Der eine Aspekt ist ja, dass bestimmte Kräfte, ich sage irgendwie Putin, russische Propaganda und so weiter, diese Pandemie explizit genutzt haben, um Einfluss zu nehmen durch ihre Narrative. Ich denke, dagegen kann man erstmal nichts machen. Was aber tatsächlich auch für mich persönlich ein Lernprozess war, dass wir verstehen müssen, glaube ich, auch als PolitikwissenschaftlerInnen, dass vernünftige, rationale Entscheidungen nicht so leicht umsetzbar sind in einer Demokratie, wo man Pluralismus und Meinungsfreiheit haben will, weil einfach emotionale Aspekte, soziale Aspekte, auch Irrationalität von Ängsten oder die Begrenztheit der Möglichkeit, Sachen zu verstehen, einfach eine größere Rolle spielen, als ich das auch gedacht habe. Ich dachte tatsächlich, wir haben hier eine Pandemie, es gibt Fakten, die liegen auf dem Tisch und aus denen lassen sich relativ klar sinnvolle Maßnahmen ableiten oder nicht. Aber genau so funktioniert es nicht. Man muss eben diese gesellschaftlichen Dynamiken mit einberechnen in eine politische Gestaltung von so einer Situation. Menschen sind keine einfach rational handelnden Wesen, sondern wir machen das, was alle machen. Wir lassen uns beeinflussen von Geschichten, von Ängsten. Deswegen muss man, glaube ich, tatsächlich auch als Politik manchmal diese Fakten höher werten als die reine Vernunft. Ich habe zum Beispiel meine Meinung über den schwedischen Weg geändert. Ich war anfangs sehr skeptisch, weil der Tegnell, der Epidemiologe da, der Schwede, der ja hat von Anfang an gesagt, wir können keine Maßnahmen machen, die die Leute nicht lange durchhalten lassen. Und wenn das bedeutet, dass bis zu einem gewissen Grad wir auch höhere Infektionen und damit auch mehr Todesfälle und so weiter in Kauf nehmen müssen, dann müssen wir das machen, weil wir das andere nicht gesellschaftlich vermittelt bekommen. Und damit hatte er recht, würde ich heute sagen. Damals habe ich gesagt, nein, das kann man doch nicht machen. Man kann doch nicht irgendwie wissentlich Tausende Leute sterben lassen, nur weil die Leute nicht mal bereit sind, 3 Wochen zu Hause zu bleiben. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, doch, das war schon richtig, weil diese Unzufriedenheit am Ende mehr Schaden angerichtet hat. Zum Beispiel hat sie dazu geführt, dass diese Impfgegner-Szene sich sehr verhärtet hat, sich sehr schnell bilden konnte. Das hat dann am Ende dazu geführt, dass sehr viel weniger Leute geimpft waren, als hätten geimpft sein können. Und das hat dann auch wieder Todesfälle verursacht.
Meinst du wirklich, der schwedische Weg wäre möglich gewesen bei uns?
Ja, nee, eigentlich nicht, weil das ist ein anderer Aspekt, der bei der Aufarbeitung der Corona-Zeit klar geworden ist, dass man eigentlich verschiedene Gesellschaften nicht miteinander vergleichen kann. Die Kulturen jeweils, die Gewohnheiten, die Themen, die in der Gesellschaft groß oder klein sind, spielen auch eine sehr, sehr große Rolle. In Schweden ist man sehr viel vertrauensvoller dem Staat gegenüber und macht einfach auch Sachen, die der Staat vorschlägt. Und deswegen muss er sie gar nicht anordnen, weil schon der Vorschlag reicht, dass ein Großteil der Bevölkerung sich dran hält. In Deutschland ist das anders, auch verständlicherweise aus der Geschichte von Nationalsozialismus, aber auch DDR-Diktatur. Es gibt aber Unterschiede auch mit vielen anderen Gesellschaften, zum Beispiel die heftige Reaktion gegen angeordnete Maßnahmen in Deutschland hängt auch damit zusammen, dass wir das Selbstbild haben, dass man immer alles macht, was man gesagt bekommt. In Frankreich oder in Spanien oder auch in Italien gab es ähnliche Anordnungen, aber die Leute hätten sich ja nie davon abhalten lassen, für sich selbst auch mal eine Ausnahme zu machen. Und sagt, okay, das ist die Anweisung, aber ich habe jetzt Geburtstag und lade trotzdem Leute ein. Und das denunziert dann auch keiner, weil der Umgang mit Gesetzen einfach ein bisschen flexibler ist, als es bei uns in Deutschland ist. Und das führt eben dazu, dass all diese Vergleiche nur bedingt was nützen. Am Ende hat man eben diesen komplexen Wust aus vielen unterschiedlichen Faktoren. Und genau deshalb wäre es ja so wichtig, die Aufarbeitung eben nüchtern und sachlich zu halten, ohne Vorverurteilungen, ohne den Wunsch, Schuldige zu finden, sondern eben in dem Wunsch zu verstehen, wie die Dynamik war und was davon wir lernen wollen für die nächsten Herausforderungen. Ich hatte bis zur Pandemie immer so die Idee, Politik muss doch versuchen, das Bestmögliche zu machen. Und das Bestmögliche ist aber eben nicht das Beste, das habe ich jetzt verstanden. Das Mögliche ist fast wichtiger als das Beste in diesem Zusammenhang. Wir müssen gucken, was ist möglich und uns verabschieden von der Illusion, wir könnten es perfekt machen.
Vielen Dank, Antje Schrupp.
Ja, danke schön.
Ja, das war's auch schon wieder. Der Podcast zum Märzheft, der Blätter für deutsche und internationale Politik. Annette Mengel und Albrecht von Lucke. Schön, dass ihr noch da seid. Ihr seid ja schon mitten in den Planungen für das nächste Heft, das Aprilheft. Könnt ihr uns vielleicht schon verraten, welche Themen euch da beschäftigen oder was für spannende Texte uns erwarten?
Naja, wir werden natürlich nochmal auf die Wahl gucken, die Herausforderungen, vor denen wir alle stehen und was die neue Koalition so bringen wird. Aber auch, und natürlich auch mit dem Blick darauf, was mit der AfD passiert und uns droht und wie man da gegenwirken kann. Aber natürlich auch wieder auf die USA und wie der Staatsumbau dort immer weiter rasant fortschreitet und welche Auswirkungen das eben auch weltweit hat. Also mit Blick auf die Ukraine und auch auf UN-Programme, Hilfsprogramme und so weiter und natürlich vieles weitere.
Ja, ohne Frage. Und das wird ein volles Heft. Und wir sind schon in der Hinsicht, zumal es ja verschiedene Perspektiven auf die Wahl gibt, guter Dinge, dass uns der Stoff nicht ausgeht.
Da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Vielen Dank für den Ausblick, ihr beiden. Und vielen Dank fürs Mitmachen beim Podcast. Und natürlich vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr alle dabei wart, jetzt bis zum Ende. Ja, müssen wir natürlich alle hoffen und wach bleiben und aufpassen, wie es mit der neuen Regierung weitergeht. Ich habe neulich ein Zitat von Horkheimer gefunden, das fand ich sehr schön. Wir müssen theoretische Pessimisten und praktische Optimisten sein. Das Schlimmste befürchten und das Beste versuchen. Das wünsche ich euch allen.
Das ist fast Gramsci. dem heißt es Pessimismus der Vernunft und Optimismus des Willens. Als hätten sie voneinander abgeschrieben. Ja. Finde ich interessant, aber so ist das.
Ja, vielen Dank, Karin. Bis zum nächsten Mal.
Dann bis zum nächsten
Alles
Mal.
Gute.
Ja. Tschüss. Tschüss.